HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Jeder noch so kurze Weg in sein Büro wird in diesen Tagen zum Spießrutenlauf für Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat. Komplize, an deinen Händen klebt Daphnes Blut.
Justitia! Justitia! Justitia!
Muscat hätte vor Jahren zurücktreten müssen. Seine Position ist seit Jahren unhaltbar. Jetzt ist sie komplett intolerabel.
Every minute that he stays there.
Jede Minute, die Muscat noch im Amt bleibt, erlaubt ihm, dieses Verbrechen zu vertuschen.
Es ist offensichtlich geworden bei den Gesprächen, die wir hatten, dass es gerade bei der Polizei, aber auch bei der Staatsanwaltschaft keinen Willen gibt, Vorwürfe von Geldwäsche und Korruption ernsthaft zu untersuchen.
Solange er im Amt ist, sind die Ermittlungen behindert und das könnte den Fall beeinflussen.
This is Malta.
Das hier ist Malta. Malta ist nicht Joseph Muscat. Malta will keine Mafia. Malta will der Welt zeigen, dass es Daphne Caruana Galizia ist.
Malta ist Daphne Caruana Galizia.
Die Inseln galten mal als Paradies, den Touristikern zum Beispiel. Exponiert zwar, aber wohlhabend, vom Klima verwöhnt und irgendwie sorglos. Ein Hort von Ruhe und Sicherheit. Kriminalität? Fehlanzeige. Bis dann klar wurde, dass man auf Malta als Tourist zwar keine Angst vor Überfällen haben muss, als Journalistin, die an der glänzenden Fassade kratzt, aber leicht zu Tode kommen kann. Eine Bombe riss den beschaulichen Archipel aus der Ruhe. Seitdem hegen wir den Verdacht, dass die anderswo übliche Kleinkriminalität auf Malta auch deshalb so wenig präsent ist, weil die Malteser sich nur um die großen Coups kümmern. Geldwäsche, Scheinfirmen, Korruption. Der von den Kreuzrittern gegründete Zwergstaat scheint ein durch und durch mafioses System zu sein, das eben auch vor politischem Mord nicht zurückschreckt, was am Ende dann doch die Bevölkerung aufgeschreckt hat. Nach dem Bombenattentat auf die Journalistin gingen die Malteser auf die Straße und forderten Aufklärung. 2 Jahre danach ist nun tatsächlich Bewegung in die Mordermittlung gekommen und die maltesische Regierung bröckelt. Malta, Mord und Mafia, wo Korruption System ist, der Tag in HR2 Kultur. Am 16. Oktober 2017 starb die Journalistin Daphne Caruana Galizia durch die Explosion einer Bombe in ihrem Auto. Über 2 Jahre hat es gedauert, bis jetzt, im November 2019, die Ermittler in Malta offenbar in die Nähe ihrer Mörder gekommen sind. Bevor wir über Malta reden, stellt uns Jörg Seiselberg erst einmal noch den Mordfall der Journalistin vor.
Es ist der 16. Oktober 2017 in Binia auf Malta, ein kleiner Ort in den sanften Hügeln westlich der Hauptstadt Valletta. In einem geräumigen Bauernhaus am Ortsrand wohnt mit ihrer Familie die Journalistin Daphne Caruana Galizia. Hauptsächlich von hier aus füttert sie ihren Blog Running Commentary, in dem sie immer wieder Korruption und Vetternwirtschaft auf Malta anprangert. Kurz nach 14.30 Uhr klappt Caruana Galizia ihren Laptop zu, gerade hat sie einen neuen Artikel in ihrem Blog hochgeladen. Danach steigt die Journalistin in einen im Hof geparkten Mietwagen, einen grauen Peugeot 108. Sie startet den Wagen, biegt auf die am Haus vorbeiführende Landstraße. Caruana Galizia kommt nur wenige hundert Meter weit. Dann hört ihr im Haus zurückgebliebener Sohn Matthew eine Explosion.
It was a huge shock.
Es war ein riesiger Schock, aber ich wusste sofort, was es war. Es fühlte sich so an und es fühlt sich immer noch so an, wie etwas, das unvermeidbar war. Die bekannteste Investigativjournalistin Maltas, die sich immer wieder mit den politisch und wirtschaftlich Mächtigen ihres Landes angelegt hat, ist tot. In der Nacht zuvor um 1.41 Uhr hat einer der Täter eine Bombe unter ihren Fahrersitz gelegt mit einem per Handy ferngesteuerten Zünder. Als Caruana Galizia ihr Grundstück verlässt, beobachtet sie einen Mann von einem Hügel. Er greift zu seinem Handy, ruft einen Komplizen an Bord eines kleinen Motorbootes vor der Küste Maltas an. Dieser schickt per SMS den Auslösebefehl, die Bombe explodiert. Dies alles wissen wir minutiös aufgrund der Ermittlungsarbeit des FBI und Europols. Der jetzt heftig kritisierte Regierungschef Joseph Muscat hatte die internationalen Ermittler sofort nach Bekanntwerden des Mordes ins Land geholt, um sich vor dem Vorwurf der Vertuschung zu schützen. Auch Jacob Borg, Teil des internationalen Journalistenrechercheprojekts Daphne, sagt, ich glaube, dass die anfängliche Arbeit der Ermittler in den ersten Wochen und Monaten sehr gut war. Dass dann innerhalb von 2 Monaten die Personen festgenommen wurden, die des Mordes verdächtig sind, ist eine ziemlich beeindruckende Arbeit gewesen. 3 Kleinkriminelle kommen am 6. Dezember 2017 in Haft. Die Analyse der Handydaten belegt nach Ansicht der Ermittler, dass diese den Mord durchgeführt haben. Sehr schnell aber war klar, dass die 3 die Tat nicht aus eigenem Antrieb begangen haben, sondern bezahlte Killer sind. Obwohl FBI und Europol weiterhelfen, gibt es 2 Jahre lang keine Fortschritte in der Suche nach den Hintermännern. Dann hilft Kommissar Zufall, genauer ein Spürhund des maltesischen Zolls. Dank ihm wird am Flughafen ein Taxifahrer festgenommen, der 210.000 Euro in bar dabei hat. In den Vernehmungen verlangt er plötzlich den Chefermittler im Fall Daphne Caruana Galizia und packt aus. Er selbst habe als Mittelsmann zwischen den Mördern und dem Auftraggeber fungiert, dem maltesischen Geschäftsmann Jorgen Pfennig. Der versucht kurz darauf, an Bord einer Yacht zu fliehen. Maltesische Sicherheitskräfte stoppen ihn im letzten Augenblick. Pfennig wird festgenommen, wieder freigelassen, erneut festgenommen. Von Journalisten befragt, wiederholt der Unternehmer immer wieder einen Satz. Ich bin zuversichtlich und entschlossen, dass die Wahrheit herauskommen wird. Pfennig selbst beschuldigte den Stabschef des Premierministers Keith Schembri, der wahre Auftraggeber des Mordes zu sein. Bislang allerdings hat Pfennig für diese Behauptung keine öffentlich bekannten Beweise vorgelegt. Trotzdem war der Stabschef einer der ersten Politiker, die zurücktreten mussten.
Und inzwischen sind noch weitere gefolgt. Lisa Weiß, unsere Korrespondentin in Rom und damit auch zuständig für den kleinen Archipel der maltesischen Inseln südlich von Sizilien. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir hören seit der Festnahme des Unternehmers Jorgen Pfennig, der mit seiner Yacht von der Insel fliehen wollte, wie eben geschildert, fast jeden Tag Neues im Mordfall Daphne Caruana Galizia. Der Stabschef ist zurückgetreten, ein Minister dazu, andere lassen ihre Ämter ruhen und das alles, weil ein Spaniel vom Zoll aufgepasst hat und den Taxifahrer gerochen hat, der mit dem Geld fliehen wollte. Was ist die Meldung des Tages von heute im Fall Daphne?
Heute hat genau dieser Taxifahrer vor Gericht ausgesagt und er sagt, er habe 2017 eben einen Anruf von seinem Freund Jürgen Pfennig bekommen, also diesem Geschäftsmann, der mittlerweile angeklagt ist als Mittäter beim Mord, und er habe sich dann mit dem getroffen und ihn quasi beauftragt, einen Mann anzuheuern, der Caruana Galizia umbringen sollte, also letztlich waren es ja dann 3 Männer. Dieser Mordauftrag wurde nach seinen Worten zwischendurch mehr abgesagt, aber dann hieß es doch wieder, sie solle umgebracht werden, und das ist dann auch passiert. Und dafür habe es dann 150.000 Euro in bar gegeben. Und das hat dieser Mittelsmann auch noch gesagt, er habe sich auch eben mit diesem schon erwähnten Stabschef des Ministerpräsidenten Schembri und noch mit einem anderen Mann getroffen und sei so auch an einen Job bei der Regierung gekommen. Da habe er nie da sein müssen, aber er habe monatlich Geld bekommen. Und ja, mittlerweile haben die Behörden in Malta auch eine Stellungnahme abgegeben, dass dieser Mittelsmann ihrer Kenntnis nach jetzt da nie beschäftigt gewesen sei und auch kein Geld bekommen habe. Aber man wolle jetzt eben noch mal genauer nachschauen. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, dieser Mittelsmann hat Straffreiheit zugesichert bekommen, wenn er alles wahrheitsgemäß schildert. Also es ist viel Holz, es ist wirklich ein Krimi, wo man manchmal das Gefühl hat, der ist eigentlich so unglaubwürdig, dass jeder Krimi-Autor wirklich ihn nicht durchbringen würde bei seinem Lektor. Aber es ist offenbar Wahrheit.
Als Kronzeugen würde er ihn nicht durchbringen wahrscheinlich, ja. Heute hat die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen Strafanzeige gegen die mutmaßlichen Drahtzieher im Fall Daphne gestellt. In Frankreich, weil der verdächtige Unternehmer, jetzt der Name wieder, Jorgen Pfennig, in Frankreich Besitz hat, und zwar nicht zu klein, und womöglich von dort die Mörder bezahlt worden sind. Das heißt, der Mordfall einer maltesischen Journalistin ist jetzt international geworden, ist eine europäische Angelegenheit. Sie waren gerade dort. Kommt der internationale Druck dort an?
Ja, also jetzt gerade war ja auch eine EU-Delegation, also eine Delegation des EU-Parlaments dort und hat sich selbst ein Bild von der Lage machen wollen. Und naja, die Stimmung dort sieht man schon daran, dass Bilder im Netz kursieren, auf denen man dann wirklich sieht, dass eben eine Teilnehmerin der Delegation, Muscat, also dem Premierminister, nicht mal die Hand schütteln wollte. Und auch am Ende der Reise haben sie heute nochmal ganz deutlich gesagt, dass diese Parlamentarier, die dabei sind, finden, dass Muscat nicht länger im Amt bleiben sollte. Also sie sagten, sie seien wirklich ernsthaft besorgt über die Situation. Sie befürchten mehr oder weniger, dass Muscat, der ja als Premier eine sehr herausgehobene Stellung und gerade Malta viel Macht hat, dass er eben die Ermittlungen beeinflussen könnte. Und sie sind sich auch nicht sicher über diese, sie sagen es, Integrität des ganzen Prozesses. Mhm. Also sie befürchten, dass da andere Ermittlungen im Umfeld des Mordes nicht oder nicht mit ganzer Kraft geführt werden. Da beziehen sie sich vermutlich eben auf Cambry, der ja mittlerweile zurückgetreten ist und vor denen hat sich Muscat ja auch jahrelang gestellt. Und diese Befürchtungen seien ja wirklich auch nicht ausgeräumt worden bisher.
Ja, weil ja es wirklich auch ein Hund war, ein Spaniel vom Zoll, der das Ganze wieder ins Rollen gebracht
genau.
hat. Jetzt waren Sie, ich habe es schon gesagt, gerade auf Malta, dass Bewegung im Fall Daphne ist, ist ja auch ein Verdienst der Zivilgesellschaft.
Ja.
Also der Malteser, die offenbar nicht korrupt sind, es gibt sie ja.
auf jeden Fall.
Nach der Ermordung von Daphne Caruana Galizia sind die Menschen auf die Straße gegangen und sie haben das in den vergangenen 2 Jahren immer wieder getan. Wie ist jetzt die Stimmung in der Bevölkerung auf Malta? Ist da so was wie Aufbruch zu spüren?
Ja, also es ist nochmal ganz, ganz anders. Also ich kannte Malta schon von früheren Besuchen und da hatte ich immer das Gefühl, eigentlich wissen alle ziemlich genau, was los ist, aber da herrscht sozusagen, ja, Omerta, das ist ein italienischer Ausdruck, der passt aber ganz gut.
Für Schweigen.
Genau, im Kontext der Mafia gebraucht, Mischung aus Ehrgefühl, falsch verstanden und eben Angst vor Konsequenzen und deswegen schweigt man. Und das war diesmal wirklich ganz anders. Also es waren sehr, sehr, sehr viele Menschen, die protestiert haben. Es gab schon früher Proteste, aber die waren relativ klein. Und als ich eben dort war, haben so rund 15.000 Menschen protestiert. Und wenn man überlegt, dass Malta überhaupt nur rund eine 500.000 Einwohner hat, dann ist es wirklich sehr, sehr viel. Die Leute haben friedlich protestiert, aber man hat ihnen angemerkt, sie sind wütend, aber gleichzeitig haben sie wirklich das Gefühl, es tut sich was. Sie können was verändern. Sie können erreichen, dass Malta demokratischer ist, dass Korruption und eben diese mafiösen Strukturen weniger werden. Das war wirklich eine ganz, ganz besondere Stimmung. Das habe ich so noch nie erlebt.
Aber dazu muss der Premierminister weg, oder?
Ja, das muss er. Also er hat ja angekündigt, zurückzutreten jetzt Mitte Januar. Aber das reicht den Leuten nicht. Sie sagen, er muss sofort weg, eben ähnlich wie jetzt eben auch die Delegation argumentiert hat, weil sie Angst haben, dass er noch irgendetwas vertuscht. Und ich persönlich, also man weiß es natürlich nie, aber ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass er es nicht schafft, sich bis Mitte Januar zu halten, weil der Druck einfach wirklich immer, immer größer wird. Man muss natürlich jetzt abwarten, die Ermittlungen abwarten. Man muss sehen, es ist ja auch Weihnachten dazwischen. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er sich nicht bis Mitte Januar halten kann.
Lisa Weiß, unsere Korrespondentin für Malta. Vielen Dank nach Rom. Es werden jetzt in den nächsten Minuten bis zum Ende dieser Sendung immer wieder dieselben Namen fallen. Wir haben schon welche davon gehört oder wir haben sie schon gehört. Namen, die meisten von uns wahrscheinlich bis vor kurzem noch nie gehört hatten. Deshalb machen wir jetzt mal ein kurzes Name-Dropping und stellen schon mal 2 vor. Den Anfang macht der eben schon genannte Keith Schembri, vorgestellt von Angela Fitsch.
Keith Schembri und Joseph Muscat sind ziemlich beste Freunde. Schembri, geboren auf Malta, 44 Jahre alt, stets gut gekleidet im dunklen Zwirn, war bis vor wenigen Tagen Büroleiter und Kabinettschef des Premierministers. Offenbar war es immer Schembri, der die politischen Entscheidungen traf, bis zu seiner Festnahme. Sein Haus wurde durchsucht, er verhört und überraschend wieder freigelassen. Nun ist er zurückgetreten. Jorgen Fennec, Unternehmer und mutmaßlicher Hintermann des Mordes an Daphne Caruana Galizia, nannte Schembri den Auftraggeber des Verbrechens. Im früheren Leben war Schembri ein erfolgreicher Unternehmer. Er gründete die maltesische Casco Holding, eine Firma, die Papier an Druckereien verkaufte. Zu seinen Kunden gehörte auch die Tageszeitung Times of Malta. Als die finanzielle Unterstützung benötigte, soll Schembri die Zeitung unter Druck gesetzt haben mit der Forderung, gute Presse für ihn und sein wachsendes Imperium. 2008 wechselte Schembri in die Politik. 2013 berief ihn Premierminister Joseph Muscat nach seinem Wahlsieg zum Stabschef. Kaum hatte Schembri die Stelle inne, als er eine weitere Firma gründete, genannt Tilgate in Panama. Sie sollte nach Recherchen der Journalistin Daphne Caruana Galizia als Depot für Schmiergelder dienen. Noch in ihrem letzten Blog-Eintrag, den sie wenige Minuten vor ihrem Tod veröffentlichte, hatte Galizia von korrupten Machenschaften Schembris berichtet und den Politiker als Gauner bezeichnet.
Und weiter geht es mit einem Namen, der auch schon gefallen ist, jetzt schon mehrfach, mit Jorgen Fennec.
Mit Zigarette, Sonnenbrille und Nadelstreifenanzug könnte der kahlköpfige Mann einem Gangsterfilm entsprungen sein. Der maltesische Unternehmer Jorgen Fennec gilt als einer der Drahtzieher im Mordfall Daphne Caruana Galizia. Geldwäsche, Schmiergeldzahlungen und Korruption werden ihm vorgeworfen. Ein Taxifahrer sagte aus, er habe von Fennec 150.000 Euro erhalten, um sie an die drei inzwischen als mordverdächtig verhafteten Männer weiterzuleiten. Als CEO baute er das von seinem Großvater gegründete Familienunternehmen Tumas Group, das vor allem im Tourismus- und Immobiliensektor aktiv ist, zu einem der größten des Landes aus. Beim Bau eines Gaskraftwerks auf der Insel soll er Schmiergeld an den damaligen Energieminister Konrad Mizzi gezahlt haben. Nach seiner Verhaftung bestritt Fennec jede Schuld. Vielmehr sei der Politiker Keith Schembri der eigentliche Hintermann der Ermordung Galizias. Am 30. November wurde Fennec wegen Mordes und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Sein Vermögen wurde eingefroren.
Zusammengetragen von Ulrich Sonnenschein, dieses kleine Porträt, und der eben schon benannte Konrad Mizzi, der wird uns auch gleich noch wieder begegnen. Malta, Mord und Mafia, wo Korruption System ist, der Tag in HR2 Kultur. So, hier kommt jetzt das schöne Malta aus dem Merian-Heft über den Inselstaat von 2006.
Die Dame Ruth liegt da auf ihrem funkelnden, gekräuselten Bett unter einem fleckenlos glatten Laken, beides gefärbt in tiefem Blau. Ihre grün glänzenden Augen schauen in die Ferne, nicht geschlossen, aber auch nicht wirklich offen, eher verträumt, träge, vielleicht ein bisschen melancholisch. Eine kräftige Böe streicht über ihre karamellfarbene Haut, doch sie rührt sich kaum. »Sabia Hafner, eh?« fragt der Kapitän andächtig, und auch die Touristen auf seiner Barkasse und in den gegenüberliegenden Buchten von Senglea oder Slima raunen seine Worte in ihren Sprachen. »Bellissima«, »How beautiful! Wunderschön!« Weit über ihren Köpfen streckt sich Valletta aus, Hauptstadt von Malta und Kulturerbe der Welt. Eingezwängt von einem Korsett aus schroffen Festungsmauern, liegt sie auf der felsigen Halbinsel Montes Quiberas, erhaben und ein wenig eingebildet wirkt sie aus der Ferne. Eine Grande Dame. Jeden Tag strömen Vallettas zahlreiche Besucher herbei. Morgens um 6 tuckern die Fischer vom Meer zum Fischmarkt am Grand Harbor. Und auch die Bauern kommen. In der Markthalle an der Merchant Street breiten sie ihre Tomaten, Kapern und Bohnen aus. 2 Stunden später fahren die Anwälte, Beamten, Banker oder Angestellten aus den umliegenden Städten und Dörfern in bunten Bussen am Stadttor vor. Tagsüber ist Valletta eine kosmopolitische Hauptstadt. Doch wenn abends die Gassen im Schatten liegen und die Rollos der Geschäfte herunterrattern, dann steigen fast alle wieder in ihre Busse oder Taxis. Aus der Stadt wird ein Städtchen. Ein schlafendes Dornröschen. Sie war einmal Europas Wunschkind oder, wie Dominik Mikalev, Direktor für Geschichte und Kultur der maltesischen Tourismusbehörde, sagt, Europe at its best.
Malta, Korruption, Geldwäsche, das gehört so zusammen. Und auch Steuerparadiese und Geldwäscheinseln weit entfernt auf der anderen Seite des Globus gehören zu Malta. Thorsten Schweinhardt über Malta und die Panama Papers.
Bereits Monate bevor die Panama Papers weltweit publik wurden, schlugen sie auf Malta hohe Wellen. Der Auslöser dafür war eine einzelne Frau, Daphne Caruana Galizia, maltesische Spitzenjournalistin in Sachen Korruption und Geldwäsche. Auf ihrem Blog schrieb Galizia im Februar 2016 erstmals über ein Geflecht aus Trusts und Offshore-Firmen, in das auch einige Spitzenpolitiker Maltas verwickelt seien. Konkret nannte sie 2 Namen. Konrad Mizzi, damals noch Energieminister, und Stabschef Kenneth Schembri. Beide gehörten der Regierung von Premierminister Joseph Muscat und dessen Labour-Partei an. Und beide besaßen nach den Recherchen von Galizia Briefkastenfirmen in Panama und Neuseeland. 2 Monate später, im April 2016, brachten über 100 internationale Medien die Panama Papers an die Öffentlichkeit. Nun zeigte sich, Galizia lag richtig. Konrad Mizzi war der einzige Minister in der Regierung eines EU-Landes, der in den Panama Papers im Zusammenhang mit Korruption namentlich genannt wurde. Die Geheimpapiere belegen, dass Mizzi im Jahr 2013, nur kurz nach seinem Amtsantritt, Scheinfirmen gründete, von denen auch seine Frau Sai Mizzi Liang profitierte. Dabei nahm er die Hilfe der in Panama ansässigen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Anspruch. Seinen Posten in Maltas Regierung verlor Mizzi trotz dieser Enthüllungen nicht. Premier Joseph Muscat stellte sich vor seinen Minister und wies auch Forderungen der Opposition zurück, die gesamte Regierung müsse zurücktreten. Mizzi blieb vorerst Minister ohne Ressort. Doch die Korruptionsvorwürfe verstummten nicht. Durch eigene, auch von den Panama Papers unabhängige Recherchen deckte Galizia weitere fragwürdige Investitionen und Geschäfte auf. In ihrem Blog schrieb sie, Mizzi und Stabschef Scambry hätten im Zusammenhang mit dem Bau eines großen Gaskraftwerks Schmiergelder angenommen. Gezahlt habe diese Schmiergelder der maltesische Geschäftsmann Jorgen Fennec. Sein Immobilienunternehmen, eines der größten des Landes, hatte 2013 den Zuschlag zu diesem Bauprojekt erhalten. 2017 brachten Galizias Recherchen auch Joseph Muscat in Bedrängnis, zumindest indirekt. Auf ihrem Blog behauptete sie, die Frau des Premiers, Michelle Muscat, besitze ebenfalls eine Offshore-Firma in Panama. Diese Vorwürfe veranlassten Joseph Muscat, für Juni 2017 vorgezogene Neuwahlen anzusetzen. Muscats Labour-Partei gewann die Wahl. Conrad Mizzi, der durch die Panama Papers und Galizias Recherchen ebenfalls unter Korruptionsverdacht stand, wurde neuer Minister für Tourismus. Am 16. Oktober 2017 veröffentlichte Daphne Caruana Galizia das letzte Posting auf ihrem Blog. Der letzte Satz lautet: Überall, wo man hinschaut, sind Verbrecher. Es ist hoffnungslos. Nur wenige Minuten später fiel die Journalistin einem Bombenattentat zum Opfer.
Schon seltsam, dass die Kollegen, die sich international zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die großen Themen ans Licht zu ziehen, die diverse Drahtzieher gerne im Dunkeln halten würden, immer wieder an denselben Stellen auf der Landkarte landen. Selbst wenn man die Panama Papers recherchiert, landet man am Ende womöglich in Malta. Hannes Munzinger arbeitet bei der Süddeutschen Zeitung für das Ressort Investigative Recherche und gehört zu dem Recherchenetzwerk von Journalisten, das sich zum Daphne-Projekt zusammengeschlossen hat, um eben den Tod von dieser Journalistin Daphne aufzuklären. Guten Tag, Herr Munzinger.
Hallo.
Kommt nur mir aus der Ferne das so vor, als würden da alle Fäden nach Malta führen, oder geht Ihnen das auch so, dass Sie, wenn Sie den Tod von Daphne Caruana Galizia recherchieren oder die Geldwäschegeschäfte via Panama, immer wieder kommen Sie an derselben Stelle raus?
Ja, das ist schon auffällig. Also Malta hat sich leider zu einem Ort entwickelt, an dem offensichtlich sehr viele krumme Dinge passieren.
Also so ein Felsen im Mittelmeer, wo sich die Ganoven treffen, oder sind, wie soll man sich das vorstellen?
Ja, also ich meine, man darf das sicherlich nicht verallgemeinern, aber natürlich haben wir gesehen, dass auch Malta sein Geschäftsplatz geworden ist, auf dem sehr viele dubiose Dinge passieren. Und dass es jetzt nun auch in die Politik reicht, diese krummen Geschäfte, und es dann auch noch zu einem so tragischen Mord an einer Journalistin gekommen ist, das ist natürlich besonders schrecklich.
War das eigentlich der erste Todesfall dieser Art auf Malta, oder gab es da schon andere, die vielleicht nur nicht so viel Aufmerksamkeit erregt haben?
Also vom Mord an einer Journalistin ist mir nichts bekannt, aber es gab sozusagen Morde, die in ähnlichem Stil ausgeführt wurden, nämlich mit Autobomben. Da gibt es eine kleine Historie tatsächlich auf Malta schon.
Das heißt, wir sind nicht umsonst erinnert an die Geschäfte der Mafia in Sizilien, was ja nicht so weit entfernt ist.
Ganz genau, ja.
Die schon genannten Akteure hier in der Sendung im Mordfall Daphne, Kies Schkembri und Konrad Mizzi, hatten Briefkastenfirmen in Panama. Die Familie der Ermordeten beschuldigt den Premierminister direkt, und der soll gedeckt haben, und bei dem laufen alle Fäden zusammen, den Geschäftsmann Jorgen Fennec. Was wissen wir über den?
Ja, Jorgen Fennec gilt als einer der reichsten Männer. Er ist der Erbe einer Familienholding, die im Prinzip vor allem Hotels und Casinos betrieben hat. Und er ist dann aber mit seiner Firma irgendwann auch in ein Projekt eingestiegen, das ein neues Gaskraftwerk in Malta betreiben sollte, das dann die Stromversorgung neu organisierte. Und da kommt einiges zusammen, weil der schon erwähnte Minister Konrad Mizzi zu der Zeit, als dieses Projekt gebaut wurde, eben Energieminister war, und viele haben vermutet, dass die Panama-Firmen des Ministers und des Stabschefs dazu eingerichtet wurden, Schmiergeld zu erhalten, was im Zusammenhang mit diesem Kraftwerksprojekt steht.
Und dann kommt man immer wieder auf eine Firma, die heißt 17 Black, und dann kommt man irgendwie immer nach Dubai. Wie hängt das zusammen?
Genau, 17 Black war eine Firma, das ging auch später aus den Panama Papers hervor, von der Geld auf die Konten dieser Panama-Firmen der beiden Politiker gezahlt werden sollte. Sehr viel über einen bestimmten Zeitraum, jeweils mehr als 1 Million sollte da fließen. Das ist wahrscheinlich nie passiert, weil es möglicherweise vorher aufgeflogen ist, aber dazu waren die Panama-Firmen gegründet und die waren gegründet eigentlich kurz nach dem Wahlsieg der Labour-Regierung und auch das ist natürlich irgendwie auffällig gewesen.
Der Labour-Regierung auf Malta, muss man dazu sagen, weil bei Labour fällt einem ja immer Großbritannien ein. Und wissen wir, wem 17 Black gehört?
Genau, 17 Black, das kam dann durch Recherchen unserer Daphne-Projektkollegen heraus, gehört eben jenem Jorgen Pfennig. Das kam aber erst raus, nachdem Daphne Caruana Galizia schon ermordet worden war.
Das heißt, eigentlich war Daphne auf dem richtigen Weg. Ich nenne sie jetzt mal Daphne, weil auf Malta sagen eh alle nur Daphne zu ihr.
Ja, also auch Daphne, wenn man auf ihren Blog schaut, die Website, auf der sie veröffentlicht hat, hat schon spekuliert, dass Jorgen Pfennig mit 17 Black zusammenhängt.
Das heißt, das Ganze ist eine lange Geschichte. Haben Sie eine Ahnung, wann das anfing? Kann man das noch feststellen? Seit wann in La Valletta die Korruption das Sagen hat?
Also man könnte jetzt ganz einfach sagen, als die aktuelle Regierung ins Amt gekommen ist, wir können uns die Daten anschauen, wann diese Panama-Firmen gegründet wurden, das war eben 2013, aber es gab auch natürlich in Vorgängerregierungen auch schon Korruptionsfälle. Ich erinnere da an den ehemaligen EU-Kommissar John Dalli. Also da gibt es schon auch eine längere Historie.
Nachdem Sie ganz viel schon aufgeklärt haben und tatsächlich jetzt etwas vorangeht im Fall Daphne, haben Sie das Gefühl, es hat Sinn, diese journalistische Tätigkeit so zu internationalisieren, wie das jetzt im Projekt Daphne wieder geschehen ist? Und dann kommt man tatsächlich voran und man kann Gesellschaften aufbrechen, die eigentlich als geschlossene Gesellschaften von korrupten Politikern und ihren Komplizen gedacht waren?
Ja, also das ist aus meiner Sicht ganz eindeutig. Das hat sich absolut gelohnt, dass wir uns da zusammengeschlossen haben. Und dahinter steckt ja eine Organisation namens Forbidden Stories, die sich eben um solche Fälle nicht nur in Malta kümmern möchte, wo Journalisten ermordet wurden oder bedroht werden, sich nicht trauen zu veröffentlichen, um einfach das Signal an die Mächtigen zu senden. Ihr könnt einzelne Personen vielleicht mundtot machen, aber dann kommen eben noch viel mehr und schauen sich noch genauer an, was ihr da treibt.
Das wäre dann die wirkliche vierte Gewalt auf internationaler Ebene.
Genau, ich habe das ja in der Vergangenheit immer wieder mit so einer Hydra verglichen. Also wenn ein Kopf abgeschlagen wird, dann kommen 7 nach. Das ist im Prinzip der Gedanke hinter diesem Projekt.
Hannes Munzinger vom Internationalen Recherchenetzwerk, das sich zum Daphne-Projekt zusammengeschlossen hat. Vielen Dank. Malta, Mord und Mafia, wo Korruption System ist, der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommt das nächste Stückchen schönes Malta, dieses Mal aus dem Merian-Heft von 1988.
Karg, trocken, unwirtlich. Ein Fels, der dem Herrgott auf dem Weg von Afrika nach Europa aus der Hand geglitten und ins Meer geplumpst sein mag. Malta. Nebenan Gozo, nicht viel anders, nur grüner. Was kann Odysseus hier 7 Jahre lang festgehalten haben, auf der Insel Ogygia der homerischen Sage? Nur eine Höhle mit Meerblick, das Lager der Nymphe Kalypso und ihr Versprechen ewiger Jugend? Eine schroffe Küste stürzt senkrecht ins Meer, auf der dunstüberzogenen Landmasse zerfließt eine Ortschaft in die andere. Das Auge stöbert nach Grün, vergebens. Nein, lieber auf den ersten Blick ist das nicht. Was haben sie hier alle gewollt? Die Phönizier, Punier, Römer, Byzantiner, die Sarazenen und Normannen, Johanniter und Türken, Franzosen und Engländer, denen der maltesische Archipel Ankerplatz war für kürzere oder längere Zeit. Einladend war wohl nur die günstige Lage im Schnittpunkt der Schifffahrtswege, auf halber Strecke zwischen Gibraltar und Istanbul, 100 Kilometer von Sizilien, 300 vom nordafrikanischen Kap Bon entfernt. Wobei die Größe dieser Inselgruppe im umgekehrten Verhältnis zu ihrer strategischen Bedeutung stand. Mit 316 Quadratkilometern entspricht sie nur etwa der Fläche Bremens. Der Baugrund liefert auch das Material. Ein weicher Kalkstein, vor Jahrmillionen im Meer gewachsen, der sich leicht aus dem Boden schälen lässt. Die rätselhaften Megalithtempel der Insel wurden vor 5000 Jahren aus diesem hellen Gestein errichtet. Die Villen römischer Besatzungsoffiziere um die Zeitenwende, die Paläste der Johanniterritter vor 400 Jahren und die Ferienhaussiedlungen in unseren Tagen.
Wo waren wir stehen geblieben? Bei einem Kalkinselkonglomerat südlich von Sizilien, das nach den Kreuzrittern offenbar hauptsächlich von Ganoven internationalen Ausmaßes besiedelt wird. Das wird wohl nicht ganz so sein. Es dürfte unter den 550.000 Maltesern ziemlich viele ehrliche Leute geben. Aber das Bild wird gerade nicht von denen geprägt. Also setzen wir noch eines drauf. Mit einer ganz offiziellen, deshalb aber nicht legalen und auch nicht sauberen Methode des maltesischen Staates an Geld zu kommen. Malta verkauft EU-Pässe.
In this video, I'll talk about the cost, the advantages and the time frame of obtaining a Maltese citizenship. I'll also take you through the step-by-step procedure of obtaining your second citizenship and tell you about quotas for granting citizenship.
Es ist ein Video, von denen es viele im Internet gibt. Eine Frau mit freundlicher Stimme erklärt, wie eine maltesische Staatsangehörigkeit zu haben ist. Eigentlich ganz einfach. Es genüge, 650.000 Euro in einen nationalen Entwicklungs- und Sozialfonds einzuzahlen. Dann sollte man noch in Anleihen oder Aktien der Regierung im Wert von 150.000 Euro investieren. Und zuletzt eine Immobilie im Wert von mindestens 350.000 Euro erwerben. Wer noch seinen Ehepartner mit einem Pass versorgen will, zahlt 25.000 Euro drauf. Weitere volljährige Angehörige kosten 50.000 Euro. Dann ist die Staatsbürgerschaft für die ganze Familie perfekt. Alles ganz einfach. Pässe verkaufen, um den Staatshaushalt aufzufüllen. Ein Modell, das auf Malta seit 2013 betrieben wird und dem Staat üppige Einnahmen beschert. Bis zu 2 Milliarden Euro soll die kleine Mittelmeerinsel in den vergangenen 6 Jahren mit derartigen Geschäften eingenommen haben. Viel Geld für ein Land mit einem Bruttoinlandsprodukt von 11 Milliarden Euro jährlich. An wen die Pässe vergeben wurden, konnte man anfangs gar nicht erst einsehen. Mittlerweile gibt es eine Liste, in der Neugeborene und Passkäufer durcheinander aufgeführt werden. Und so finden sich dort viele Namen aus Saudi-Arabien, China und vor allem Russland. Laut dem russischen Nachrichtenportal RBK sollen 730 Russen seit 2013 eingebürgert worden sein. Darunter Arkadi Volosch, Milliardär und Gründer von Yandex, der größten Internetsuchmaschine des Landes. Volosch steht auf der schwarzen Liste von Putin-Helfern, die von der US-Regierung im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Besitzen die Neubürger erst einmal einen EU-Pass, genießen sie die gleichen Rechte wie alle EU-Bürger, können frei reisen, leben und arbeiten, wo sie wollen und auch Unternehmen gründen. Russisches Kapital wird eh schon lange kräftig in Malta investiert. Wer einen europäischen Pass hat, fällt auch nicht unter die EU-Sanktionen, die gegen Russland nach der Intervention in der Ukraine verhängt wurden. Zudem schätzen viele Russen, dass sie durch den EU-Pass ihre Kinder problemlos auf europäische Universitäten schicken können. Ob die Neubürger dann tatsächlich auf Malta leben, spielt keine Rolle. Ähnliches gilt auch für die Steuerpflicht. Die Wahlmalteser entscheiden selbst, wo sie Steuern zahlen wollen. Einmal in 5 Jahren muss man sich aber auf der Insel blicken lassen. Die EU sieht den Verkauf von Staatsbürgerschaften kritisch. Woher das Geld für die Investitionen stamme, sei nicht immer nachvollziehbar. Geldwäsche und Steuerhinterziehung könnten nicht ausgeschlossen werden, so die Sorge. Dagegen vorgehen kann sie aber nicht, denn Einbürgerungen gehören zu den Kompetenzen der Mitgliedstaaten. Die maltesische Regierung versichert hingegen, dass Staatsbürgerschaften erst nach sorgfältiger Prüfung vergeben werden, die bis zu 12 Monate in Anspruch nehmen kann. Dass die Prüfung tatsächlich so sorgfältig erfolgte, sah die ermordete Journalistin Daphne Caruana Galizia anders. Sie recherchierte unter anderem zu den Passdeals und fand heraus, dass Politiker Provisionen aus dem Verkauf von Staatsbürgerschaften erhalten sollten. Der Stabschef des Premierministers könnte dabei einen 6-stelligen Betrag erhalten haben.
Daniel Donat über Maltas schwunghaften Handel mit Pässen. Der Zwergstaat im Mittelmeer weigert sich zwar regelmäßig, aus Seenot gerettete Migranten aufzunehmen, wie jetzt gerade auch wieder, verkauft aber die Einwanderung an Millionäre, von denen wir nicht wissen, wie sie ihr Geld verdient haben und auch nicht, ob wir sie wirklich als Europäer begrüßen wollen. Alexander Göbel, unser Mann in Europa, nämlich in Brüssel, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Jetzt hat sich eine Delegation des Europaparlaments nach Malta aufgemacht, um vor Ort mit denen zu sprechen, die schon lange von Korruption und mafiosen Verhältnissen reden, aber auch mit dem Ministerpräsidenten dort zu reden. Aus der Delegation hören wir, dass die EU-Kommission nun endlich mal handeln solle und ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Malta einleiten sollte. Was würde das bedeuten?
Ja, also ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren, das orientiert sich ja an einem der wichtigsten Grundsätze eigentlich der Europäischen Union, am Rechtsstaatsprinzip. Das ist sozusagen der Idealfall in der EU, worauf wir uns eigentlich alle geeinigt haben, dass Regierung, Verwaltung, Justiz an Recht und Gesetz gebunden sind, dass Gesetze demokratisch zustande kommen, dass Rechtssicherheit herrscht, dass die Justiz unabhängig ist und dass vor dem Gesetz eigentlich alle Menschen gleich sind, dass es Menschenrechte gibt. So, und all das oder das meiste davon, das ist nach dem Eindruck von Sven Giegold zum Beispiel, dem grünen Politiker, der mit dabei ist in Malta bei dieser EU-Delegation, nicht mehr gegeben. Und für den Fall, dass ein Mitgliedstaat das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und auch die übrigen Grundwerte der EU-Verträge anhaltend verletzt, da gibt es eben dieses sogenannte Artikel 7-Verfahren, nachdem der Rat dann in allerletzter Konsequenz auch die Stimmrechte einschränken kann von einem Mitgliedstaat in mehreren Schritten. Aber das ist sozusagen das schwerste Geschütz, das die Europäische Union eigentlich hat. Wir kennen das Verfahren vom Streit der EU-Kommission mit Ungarn und Polen. Zum Beispiel wird das immer wieder angedroht. Aber das ist das, was man jetzt auch Malta angedeihen lassen will.
Nun ist die investigative Journalistin Daphne, von der wir ja schon jetzt viel gehört haben, schon vor über 2 Jahren ermordet worden. Und auch vorher wurde über die Korruption im Inselstaat mehrfach berichtet. Und das mit dem Passhandel ist auch schon länger bekannt. Was hat die EU bisher am Handeln denn gehindert?
Tja, das ist eine Frage, die ich auch so nicht beantworten kann. Ich stelle auch nur fest, dass man sich da hat lange, viel zu lange auf der Nase herumtanzen lassen. Wir sehen ja seit Jahren, dass es bei Korruption, Finanzkriminalität einfach nicht besser wird. Stichwort diese Passverkäufe, Panama Papers, Stichwort auch 17 Black. Da sind wir ja schon auch bei dem Mordfall von Daphne Caruana Galizia. Das ist ja diese Offshore-Firma von Jorgen Fennec, von diesem reichen Geschäftsmann, enger Freund von Regierungschef Muscat und auch von diesem Kabinettschef Keith Schembri, der ja wohl diesen Mord in Auftrag gegeben haben soll. Es gibt eine Kultur wirklich von Straflosigkeit bei Korruption und Geldwäsche, und das ist eigentlich skandalös, dass die EU-Kommission da bisher ja mehr oder weniger weggeschaut hat. Die Mitgliedstaaten, muss man natürlich auch sehen, die haben auch noch ein Wörtchen mitzureden, die haben Interessen. Malta ist eine Steueroase. Das ist vielleicht eine der Gründe dafür, dass so wenig passiert ist. Dass es eben sehr viele Gewinne gibt, die dorthin verlagert worden sind. Dass sehr viele Menschen aus den EU-Mitgliedstaaten von Billigsteuersätzen profitiert haben, unter 10%. Und eben nicht ohne Grund findet man auf der Insel auch ja erstaunlich viele Tochterfirmen, auch von großen Konzernen. Und da gibt es natürlich dann auch Leute, die sagen, ja, ihr habt viel zu wenig Druck gemacht. Ihr habt letzten Endes ja mit zugeschaut und auch mit Geld verdient.
Ja, aber das sind 550.000 Malteser, die da vielleicht ein bisschen was davon haben. Und daneben stehen oder dahinter stehen Millionen von EU-Bürgern, die gleichzeitig beklaut werden. Also das ist nicht im Sinne der Bürger in der Europäischen Union, was da geschieht. Aber ich mache noch mal einen weiteren Dreh. Es ist jetzt eine neue EU-Kommission dran. Ursula von der Leyen hat viel versprochen, auch in Sachen Rechtsstaatlichkeit, bevor sie angetreten ist. Jetzt ist sie seit 5 Tagen im Amt und jetzt ploppt diese Geschichte hoch. Was hat sie gesagt? Hat sie was gesagt?
Also sie hat was gesagt heute, auch in Brüssel. Sie hat das sogenannte College Readout selbst übernommen. Das heißt, das erste Treffen ihrer Kommission hat sie jetzt vor den Journalistinnen und Journalisten hier in Brüssel vorgetragen, in diesem sogenannten Midday Briefing, was es hier eigentlich jeden Mittag gibt in der EU-Kommission. Und sie hat sich ziemlich beunruhigt gezeigt über die Entwicklungen in Malta. Sie hat wörtlich gesagt, we harshly condemn the murder, also wir verurteilen den Mord an Daphne scharf. Von der Leyen hat gesagt, es sei ein Angriff auf die Medienfreiheit gewesen, Pressefreiheit, Grundlage der Demokratie. Sie hat auch betont, dass diese Ereignisse wirklich besorgt verfolgt werden bei der Kommission und dass sie eben auch eine polizeiliche Untersuchung erwartet. Ansonsten will man den Ermittlungen nicht vorgreifen. Das sind natürlich sehr viele Stanzen, sehr viele ja, Worthülsen, die wir schon oft gehört haben in diesem Zusammenhang. Aber also in der Tat ist es so, wie Sven Giegold sagt, das ist jetzt ein Test auch für Ursula von der Leyen beim Thema Rechtsstaatlichkeit, weil sie, gerade sie, ja dieses Thema ins Zentrum auch ihrer Agenda gerückt hat. Eigentlich von Tag 1 an, als sie gewählt werden wollte im Europaparlament, erinnere ich mich auch noch, im Juli hat sie gesagt, Rechtsstaatlichkeit, es geht nichts über den Rule of Law, und daran wird sie jetzt auch gemessen werden.
Wie geht das jetzt weiter? Also sie wird nicht noch 2 Jahre warten können, wie das die vorherige EU-Kommission gemacht hat, bis die Ermittlungen mal ins Rollen gekommen waren, jetzt vor wenigen Tagen. Nächste Woche gibt es ein paar Möglichkeiten in Brüssel, wo sie Flagge zeigen kann.
In der Tat, also es wird weiterhin Druck ausgeübt werden von der Europäischen Union auf Malta und letzten Endes wahrscheinlich auch auf die Kommission, die dann handeln muss. Stichwort auch Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Am Montag wird es den Außenrat geben. Da dürfte Malta bei den Außenministern hier eine Rolle spielen. Neben der Kommission und neben dem Parlament müssen eben die Mitgliedstaaten sich dazu verhalten. Da erhoffe ich mir zumindest auch klare Ansagen. Und Donnerstag, Freitag nächste Woche haben wir den EU-Gipfel hier in Brüssel. Da kommen dann die Staats- und Regierungschefs zusammen. Da geht es um den mehrjährigen Finanzrahmen. Eigentlich auch undenkbar mit einem Land wie Malta, in dem es wirklich auch finanziell drunter und drüber geht, darüber zu verhandeln. Es soll um Klimaschutz gehen, um Migration. Für mich ist es auch unvorstellbar eigentlich, dass da dieser noch Premier Joseph Muscat dabei sein soll. Der ist ja noch nicht zurückgetreten. Der Mann, der den Auftraggeber des Mordes an Daphne möglicherweise ja gedeckt hat. Und ja, die deutsche Bundesregierung, die muss den EU-Gipfel nächste Woche wirklich nutzen, um auch die EU-Kommission da zu konsequentem Handeln aufzufordern.
Sagt Alexander Göbel, unser Mann in Brüssel. Vielen Dank dorthin. Malta, Mord und Mafia, wo Korruption System ist. Der Tag in HR2 Kultur. Und hier geht es wieder weiter mit dem schönen Malta aus dem Merian-Heft.
Mit allen mehr oder weniger gern gesehenen Besatzern und Gästen hat man schließlich jahrhundertelang Erfahrung gesammelt und gelernt, fremdenfreundlich, tolerant, anpassungsfähig und auch weltläufig zu sein. Die Spuren der historischen Internationalität sind nicht nur in den baulichen Zeugnissen zu suchen, sondern ebenso bei den Menschen selbst. Die freilich sind bei der Vielfalt der ethnischen Zutaten nicht in der Lage, ihre eigene Herkunft lückenlos aufzuklären. Zwar lassen Tonscherben aus der Höhle der Finsternis in Gardalam vermuten, dass die ersten Bewohner der Insel im 5. vorchristlichen Jahrtausend von Sizilien und den Äolischen Inseln kamen, gesichert jedoch ist das nicht. In der Nähe des Dingley Cliffs, der Steilküste im Süden, seien die Reste, so hatte man mir gesagt, eines schwer zu deutenden prähistorischen Verkehrssystems zu finden. Ein Bauarbeiter, der mich bei meiner ziellosen Suche beobachtet, bietet Hilfe an. Die Cartwrights, ja, er könne seine Schaufel einen Moment liegen lassen. Er steigt zu mir in den Wagen und nach wenigen Minuten halten wir auf einem Hochplateau. Tatsächlich, hier sind die Cartwrights. Karrenspuren, die jeweils im Abstand von knapp 1,5 Metern parallel verlaufen und sich V-förmig in den Felsboden eingeschliffen haben. Welche Fahrzeuge mögen auf diesen Straßenbahngleisen der Vorzeit bewegt worden sein? Wagen? Schlitten? Andere Schienenfahrzeuge? Und was beförderten sie? Agrarprodukte? Vielleicht sogar für den Export, weil einige Cartwrights unmittelbar an der Küste enden? Es können auch alte Wasserkanäle sein, als es noch reichlich Wasser gab, ehe die Phönizier die Wälder für ihren Flottenbau abholzten.
Als die Journalistin Caruana Galizia vergangenes Jahr mit einer Autobombe ermordet wurde, schreckte das auf, auch die Kollegen in Rom, zu deren Berichtsgebiet Malta gehört. Was ist da los? Wieso kann dort so etwas passieren? Das gehört doch schließlich zu Europa. Malta ist der kleinste EU-Staat, ungefähr so groß wie Bremen, so viele Einwohner haben wir schon gehört wie Nürnberg, aber eben doch EU. Also machte sich Tassilo Forchheimer auf, um zu erkunden, was anders, was besonders ist auf Malta und fand unter anderem das hier.
Jeder kennt jeden auf Malta, damit lassen sich viele Besonderheiten erklären, meint der Moderator Frank Pseiler.
People are related, politicians are very close to the people.
Die Menschen sind untereinander verwandt. Die Politiker sind dem Volk sehr nah. Wenn man einen Politiker sieht, den Ministerpräsidenten inklusive, ist es nicht ungewöhnlich, ganz normal mit ihm zu reden. Aber dieses Klientelsystem kann leider auch zu Bevorzugungen und zu Korruption führen.
Diese Gefahr sieht auch der Soziologe Andrew Azzopardi.
Ich habe ein Problem damit, wenn Politiker so nah bei den Menschen sind. Das hilft nicht dabei, ein Land zu führen. Positiv sind die kurzen Wege, aber die Schattenseite ist, dass es dadurch einfach wird, jemanden zu bevorzugen. Diese Leute machen nichts umsonst. So kommst du in diesen Teufelskreis.
Das war auch das große Thema von Daphne Caruana Galizia. Der Anschlag hat viele Menschen auf Malta wachgerüttelt. Seit Wochen demonstrieren sie zu Tausenden und stellen sehr grundsätzliche Fragen, wie der Journalist Jürgen Balzang.
Die politischen Parteien sollen eigentlich die Verbindung herstellen zwischen den Bürgern und den staatlichen Institutionen. Aber sie haben sich diese unabhängigen Institutionen einfach zu eigen gemacht. Jetzt ist es an uns Bürgern, dass wir uns die Macht zurückholen, mit der die Parteien auch weiterhin die Kontrolle über diese Institutionen ausüben wollen.
Aus einem Feature, das kurz nach dem Tod von Daphne gemacht worden ist. Karl Hoffmann, freier Korrespondent in Italien mit Sitz in Palermo, also auf Sizilien und schon deshalb vertraut mit, ja was wohl, mit der Mafia. Guten Tag.
Einen schönen guten Abend.
Die eben beschriebene Gesellschaftsstruktur, dieses jeder kennt jeden, die Nähe, die verbundenen Familien, die vielen verwandtschaftlichen Bande, ist das eine Struktur, die mafiose Möglichkeiten befördert?
Natürlich. Das ist ganz, sagen wir mal, unvermeidlich. Wir haben gehört, Malta hat so viele Menschen wie Nürnberg. Aber dann muss man sich Nürnberg vorstellen als Insel, wo über Generationen sehr wenig Menschen wegzogen oder hinzogen oder sich vermischten mit anderen. Und dann kann man sich ja unbedingt ungefähr ausmalen, wie das dann abläuft. Da wohnen die einen in dem einen Dorf und die anderen in dem anderen Dörfchen und die einen auf der einen Insel und die anderen auf der anderen Insel. Und jeder hat so seinen kleinen Bereich und den verteidigt er natürlich gegenüber dem anderen. Und das führt dann dazu, dass man Clans hat, Familienstrukturen, die jeweils versuchen, ihr kleines bisschen Gärtchen zu pflegen und darin zu überleben. Und wenn man dann noch sieht, wie es auf den Nachbar, auf der Nachbarinsel Sizilien zugeht und auch in Süditalien, in Kalabrien, was ja alles ganz, ganz nah ist, wo man ähnliche Strukturen hat, obwohl das schon viel größer ist, dann kann man sich wirklich vorstellen, wie dort auch in Malta die Mafia groß werden konnte und inzwischen sehr viel Macht wohl hat.
Gibt es diese konkrete Verbindung von der italienischen Mafia oder gibt es eine eigene in Malta? Also es sind ja nur ein paar Kilometer, Sie haben das gesagt, von Insel zu Insel. Ist die italienische Mafia dort aktiv oder haben die Malteser ihre eigene gebildet?
Die Malteser haben aus dieser Familienstruktur, die nicht unbedingt mafiös war oder jetzt unbedingt kriminell war, eine eigene Mafia entwickelt. Und das kam mit dem fortschreitenden Wohlstand und speziell auch seit Malta Teil der EU ist. Dort ist ein riesiges Geschäft entstanden. Auf Malta gibt es die größte Konzentration von Glücksspielanbietern und an denen wiederum hat unglaublich viel Anteil die italienische Mafia. Malta ist für sie ein Rückzugsgebiet geworden, seitdem die italienische Polizei, und das ist eigentlich das Erstaunlichste dabei, immer mehr Erfolg hat im Kampf gegen die eigene Mafia, ziehen sich die Mafiosi zurück in andere Länder und unter anderem nach Malta. Erstens mal, weil es ganz nahe ist, zweitens mal, weil dort die Möglichkeiten, Scheinfirmen zu gründen, Geld anzulegen, Geld zu verstecken, also illegales Geld zu verstecken und dann auch jene Voraussetzungen gegeben ist, dass diese Omerta, also das Schweigen über die Mafia, auch in Malta weiter gepflegt werden kann. Das ist sozusagen das Ideale für die italienischen Mafiosi, um sich der italienischen Verfolgungsbehörden zu entziehen.
Das bedeutet aber schon auch, der Staat befördert das. Also wenn die Glücksspielanbieter dort so freischalten und walten können, dann heißt es ja, sie werden nicht kontrolliert. Tätig werden sie aber, sie sind ja nicht alle Malteser spielsüchtig, tätig werden sie natürlich in der ganzen Welt oder in Europa.
Das ist unvermeidlich, wo man auf so engem Raum und bei solchen Strukturen, eben wie diesen Familienstrukturen, so viel Geld umsetzt und einen Teil davon eben auch aus sehr zweifelhaften Quellen, wenn nicht gleich völlig illegal und ja mit Beteiligung der Mafia, dann bleibt überhaupt nicht aus, dass sich die Politik und die Führungsorgane eines solchen Landes mit denen in irgendeiner Form, wenn schon nicht verbünden, dann zumindest arrangieren. Das ist genauso auch in Sizilien.
Daphne Caruana Galizia ist mit einer Autobombe getötet worden. Ich habe eben schon mal gefragt, ob das etwas Neues war auf Malta und die Antwort bekommen, dass das wohl schon früher geschehen ist. Sind Autobomben eine übliche Attentatsform auf Malta?
Oh ja, gerade Malta ist durchaus bekannt dafür, dass man dort gerne irgendwelche Gegner der heimischen Mafia, denn das waren meistens die Opfer, mit Autobomben um die Ecke bringt. Es waren immerhin 17 in den letzten 9 Jahren, auf so einer kleinen Insel immer wieder mal eine Autobombe, die hochgeht. Das ist ja eigentlich nicht unbedingt normal. Das Schlimme dabei ist, dass praktisch all diese Verbrechen bisher ungeklärt sind, zumindest wenn man den örtlichen Presseorganen Glauben schenken kann.
Hat das mit Clanstrukturen zu tun? Auch von der Mafia weiß man ja, dass bestimmte Clans beim Töten bestimmte Vorlieben haben. Also ein Clan auf Malta könnte die Vorliebe Sprengstoffattentat haben?
Ich glaube, dass es natürlich damit zusammenhängt. Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass die Verfolgungsbehörden, die Ermittlungsbehörden in Malta gar nicht ausgerüstet sind für all diese Gewalttaten. Dass es da auch am Know-how fehlt, mal abgesehen davon, dass möglicherweise auch Mafia in der Polizei infiltriert ist oder auch in andere Behörden. Also das kommt alles zusammen. Es ist natürlich auch so, dass man bei einer Autobombe schon auch wieder einen Zeugen braucht oder irgendeinen, der sozusagen ein Whistleblower, der die Mafia-Bosse oder jene des gegnerischen Clans verraten will. Aber wenn das nicht stattfindet, dann kommt auch die Polizei oft nicht sehr weit.
Aber man kann feststellen, wo der Sprengstoff herkommt.
Das weiß man auch inzwischen. Man weiß, dass zum Beispiel Anfang 2017 drei Bomben der Mafia nach Malta gebracht wurden. Zwei davon sind explodiert. Eine hat Daphne getötet und eine, die ist irgendwo noch versteckt in Malta. Und alle warten darauf, dass die auch wieder irgendwo eingesetzt wird.
Das bedeutet, wer auf Malta die Verhältnisse ändern will, muss die Methoden des Anti-Mafia-Kampfes Italiens übernehmen. Sie haben eben gesagt, Italien ist in letzter Zeit da sehr erfolgreich. Und dann wüsste man vielleicht auch das hat ja in Italien Erfolge gezeitigt, die Zivilgesellschaft gegen die mafiosen Strukturen stellen.
Letzteres ist wohl das Allerschwierigste. Die Zivilgesellschaft hat von diesen Strukturen leider auch in den letzten Jahren immer sehr stark profitiert. Malta ist enorm reich geworden. Es ist unglaublich viel Geld ins Land geströmt und das nützen die Leute natürlich aus und wehren sich nicht unbedingt dagegen. Jetzt scheint es ein bisschen anders zu sein. Es gibt ja Proteste. Aber was vor allen Dingen passieren muss, ist, dass Italien, aber speziell auch insgesamt auch Europa, Malta unterstützen muss im Kampf gegen die eigene Mafia mit ganz normalen Polizeimethoden auch und mit vor allen Dingen unabhängigen Gerichten, die dann auch in der Lage sind, die Täter zu verurteilen, auch wenn sie noch so wichtige und mächtige Ämter auf dieser Insel innehaben.
Wobei wir wieder beim Rechtsstaatsverfahren der Europäischen Union wären. Vielen Dank, Karl Hoffmann, freier Korrespondent in Italien. Malta, Mord und Mafia, wo Korruption System ist. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben und nachhören wollen bis dahin, dann gibt's uns wie immer bei hr2.de als Podcast gleich, wenn wir es eingestellt haben. Und in der ARD Audiothek, dort finden Sie uns als der Tag, und zwar der von hr2 Kultur, das Original. Die anderen machen uns nur nach. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwind.